Realistischerweise können die Russen vermutlich das Gebiet erobern. Aber wir müssen klar sagen, der Krieg wird aktuell nicht am Boden entschieden, sondern eher in den Köpfen. Wir sehen, der Vormarsch der Russen auf dem Boden ist unfassbar langsam. Das kann jeder Zuhörer sich selbst anschauen, indem er auf die Karten schaut und vergleicht, wie die Front vor einem Jahr war und zu heute. Wenn man rauszoomt, dass die gesamte Ukraine auf der Karte sichtbar ist, ist es kaum überhaupt zu bemerken auf der Karte, wie sehr sich die Front verändert hat. Also der Krieg wird nicht entschieden durch die Eroberung am Boden.
Ich merke jeden Tag, dass es eine wahnsinnige Unsicherheit darüber gibt, was denn in der Ukraine militärisch passiert, was nicht passiert, wie stark Russland ist, wie schwach Russland ist, was in der Vergangenheit war, was in der Zukunft passieren könnte. Und gerade vor dem Hintergrund, dass es jetzt so viele Verhandlungen, so viele Gespräche und so viel Unsicherheit gibt, dachte ich mir, dass wir einfach nochmal versuchen, tiefer dort einzutauchen. Ich war erst vor 2 Wochen in der Ostukraine, aber ich möchte nochmal ganz analytisch werden hier. Und ich glaube, dass das vielen große Fragen beantworten kann. Und ich habe jemanden eingeladen, den ihr euch schon ganz lange gewünscht habt. Immer wieder in den Kommentaren wurde gesagt, Paul, lad doch mal Thorsten Heinrich ein. Er ist Analyst und Militärhistoriker und er betreibt den YouTube-Kanal Militär und Geschichte. Hallo Thorsten.
Hallo.
Thorsten, zur Einordnung, damit wir alle Hörer hier nochmal mitnehmen in den Krieg in der Ukraine, den wir hier zwar viel besprechen, aber wir müssen ja immer damit rechnen, dass auch jemand ganz Neues dabei ist. Lass uns einmal kurz zurückschauen und die Kriegsjahre 22, 23, 24 bis heute betrachten. Wie hat sich der Krieg vom Anfang bis heute entwickelt und verändert?
Wir haben im Jahr 2022 noch weitgehend einen Bewegungskrieg. Das heißt, beginnt natürlich mit der vollen russischen Invasion, die große Landgewinne gemacht hat, gerade im Süden das auch konsolidiert hat, während im Norden in Richtung Kiew an langen Kolonnen man sich überhaupt nicht um die Flankensicherung gekümmert hat, gerade östlich, nordöstlich von Kiew. Das hat ja dann zu der wichtigen Niederlage geführt, wo die Ukrainer die Russen in der Schlacht um Kiew besiegt haben, was für den restlichen Kriegsverlauf von enormer Bedeutung war. Anschließend haben sich die Russen auf den Donbass konzentriert, dort versucht mit ihrer Artillerieüberlegenheit sich vorzuarbeiten. Das ist auch geglückt. Ich meine, bekanntermaßen haben sie dabei beispielsweise Severodonetsk und Lysychansk einnehmen können. Das ist unter der Deckung der drastischen russischen Artillerieüberlegenheit passiert. Daraufhin haben die Ukrainer die GMLRS, die HIMARS-Raketen aus den USA erhalten und konnten so die Wucht der russischen Angriffe verringern, indem sie die frontennahen Munitionsdepots zerstören konnten, was einige Wochen, ja Monate lang die Russen verlangsamt hat, bis die sich entsprechend angepasst hatten und die Logistik so umgestellt hatten, dass die größeren Depots außerhalb der Reichweite waren.
Thorsten, wo war der erste, also wir haben Kiew angesprochen, du hast Donbass angesprochen. Wo sind die Wendepunkte dieses Krieges? Wir haben viel über die Rückeroberung 22 gesprochen, dann die Versuch der Gegenoffensive 23. Versuch mal so ein bisschen die Wendepunkte, die zu dem geführt haben, wo wir heute stehen, zu analysieren.
Der Wendepunkt schlechthin, und ich habe ein Video darüber gemacht, wo ich sage, bislang ist es meines Erachtens die wichtigste Schlacht des 21. Jahrhunderts, das ist die Schlacht um Kiew. Denn es hat nicht nur bedeutet, dass die Russen vor Kiew gescheitert sind, sondern es hat den Ukrainern selbst, dem eigenen Volk gezeigt, wir können tatsächlich gegen die Russen gewinnen. Und es hat auch der gesamten Welt gezeigt, die Ukrainer können tatsächlich gewinnen. Wir wissen, dass ein deutscher Minister zum ukrainischen Botschafter gegangen ist und gesagt hat, wir würden ja gerne helfen, aber es ist ja eh schon vorbei. Wir wissen, dass sehr viele Analysten gesagt haben, das ist nur eine Frage von Tagen, bis das Ganze vorbei ist. Und in der Schlacht von Kiew haben die Ukrainer gezeigt, nein, das ist nicht vorbei, im Gegenteil. Das heißt, wir haben anschließend dann die Balaklia-Offensive, wir haben die Offensive in Richtung Cherson. All das ist wichtig, aber das geht ohne den Sieg von Kiew passiert das nicht. Der hat dafür gesorgt, dass das kein schneller Krieg wird, sondern ein langer. Und vor allem hat der dafür gesorgt, dass die Russen eben ihr Ziel zu Beginn nicht erfüllt haben und von dem schnellen Sieg das Ganze zu dem geworden ist, was heute dabei daraus geworden ist. Hätten die Ukrainer bei Cherson nicht gewonnen, würde man sagen, dass die könnte man durchaus argumentieren, dass sich die Grundsituation nicht fundamental geändert hätte, denn die Russen hätten höchstwahrscheinlich nicht die personellen Kapazitäten, um an allen Fronten gleichzeitig vorzustoßen. Odessa wäre höchstwahrscheinlich weiterhin in ukrainischer Hand. Sie wären halt weiterhin auf dieser Seite des Dnipro und gerade langfristig würde das große Auswirkungen haben, wenn die Russen natürlich einen Brückenkopf auf der anderen Seite des Dnipro haben. Auch Balaklia war wichtig, das wieder großer moralischer Erfolg für die Ukrainer. Sie haben ja das Material einer ganzen Panzerdivision erbeutet, was sie also materiell enorm gestärkt hat. Die Russen haben schwere Verluste erlitten.
Nur zur Einordnung, da sprichst du jetzt von der Gegenoffensive im Herbst 22, ja, also Balaklia, genau. Sumy-Region und dann Cherson. Thorsten, du hast gesagt, dass Kiew ganz entscheidend war für das Gefühl der Ukrainer, dass sie gewinnen können. Das sehe ich ganz genauso. Ich habe ja von dort berichtet und habe dort viele erlebt, die immer wieder gesagt haben, wir können die Russen tatsächlich schlagen. Dann hat sich ja etwas entwickelt, wo auch viele Politiker gesagt haben, wir erobern alles zurück. Wir holen uns das gesamte Land zurück. Jetzt muss man aber ja sagen, dann die darauffolgende Gegenoffensive 23 und dann die Entwicklung bis heute haben schon dazu geführt in der Gesamtbevölkerung, dass viele Ukrainer nicht mehr glauben, dass sie das gesamte Land zurückgewinnen können. Das sehen wir auch in Umfragen.
Das ist genau. Dann kommen wir eben zum Jahr 23. Die lang gehypte ukrainische Gegenoffensive, die ja von einigen Analysten schamlos großgespielt wurde, wo erklärt wurde, die Russen würden weggefegt werden und die würden dann sofort alles laufen anfangen und so weiter. Ich war damals sehr skeptisch die gesamte Zeit. Der Leopard 2 A6 mag besser sein als das meiste, was die Russen haben, aber Quantität hat ihre eigene Qualität und es wurden schlicht nie genug geliefert, dass es den Ukrainern ermöglichen würde, schwere Verluste in Kauf zu nehmen und trotzdem weiter zu stürmen. Und entsprechend war die ukrainische Gegenoffensive, muss man wohl sagen, ist sie gescheitert und auch schmerzhaft gescheitert. Und ab dann geht es ja zunehmend zu der Phase über, wo wirkliche Bewegungen eigentlich nicht mehr erfolgen. Wir haben auch die Ukrainer haben schon während ihrer Gegenoffensive umgestellt auf immer kleiner werdende Infanterietrupps, die dann sich langsam über Wochen einzelne Kilometer nach Süden vorgebissen haben, aber bekanntermaßen noch nicht mal Tokmak erreichen konnten. Und das Ganze zieht sich dann mit der anlaufenden russischen Offensive im Donbass weiter, wo die Russen zwar dann Avdiivka nehmen können und langsam sich auch dann weiter vorarbeiten mit dem Fall von Otscheretyne, wo ja auf ukrainischer Seite einiges falsch gegangen ist, haben die Russen zwar verhältnismäßig ein größeres Stück Territorium erobert, aber wenn man das auf der Karte anschaut und zoomt raus, sieht man, dass wir da auch noch lange nicht von einem Bewegungskrieg sprechen können. Wenn die Russen mal 6 Kilometer in der Woche vorrücken, dann ist es zwar im Vergleich zu den sonstigen Vorstößen viel, aber es ist im Ganzen nach wie vor nicht mehr wirklich Bewegung und da können wir schlicht auf General Saluschny verweisen, der eben gesagt hat, dass man jetzt in einem Art Abnutzungskrieg ist, bei dem Bewegungen sehr schwierig werden, bis eine technische Innovation kommt und da hat er eben gezeigt, dass er weiß, wovon er spricht, denn das sehen wir bis heute, dass genau das weiterhin der Fall ist. Die Russen können unter schwersten Verlusten langsam vorrücken, schlicht und ergreifend unter Inkaufnahme schwerer Verluste, aber ein Bewegungskrieg ist nach wie vor nicht erfolgt und ist auch nach wie vor nicht wirklich sichtbar, dass er zeitnah erfolgen wird.
Wenn du über technische Innovation sprichst, wir reden seit Monaten, mittlerweile Jahren, über den Drohnenkrieg. Wie sehr hat sich der Einsatz von Drohnen, wie sehr hat der diesen Krieg verändert und wie sehr bestimmt der diesen Krieg aktuell aus deiner Sicht?
Die Drohnen müssen wir zum einen mal sehen, dass Drohnen nach wie vor Schönwetter Geräte sind, das heißt bei Schneesturm und sind sie weiterhin nutzlos. Das schränkt ihre Fähigkeiten nach wie vor ein. Aber die Drohne ist einerseits als Angriffsmittel wichtig, aber da gibt's inzwischen genügend seriöse Studien, die sagen, die sind gar nicht so wichtig. Das ist eher der Punkt, dass die Ukrainer die Drohnen herstellen konnten, aber Artilleriemunition nicht. Denn die Drohnen kann halt nun mal jede Hinterhofwerkstatt bauen. Während eine 155 mm Granate nicht im heimischen Keller zusammengeschweißt werden kann. Das heißt, das große Verlassen auf die Drohnen ist ein Stück weit eher Notwendigkeit, denn der Grund, dass dieses Waffensystem so überlegen ist, für beide Seiten ist es sehr einfach, große Mengen an Drohnen herzustellen, die dann schlicht durch die Masse eine Rolle spielen. Hier ist also, was die Angriffsdrohnen selbst angeht, waren die Ukrainer schlicht aus Not die Vorreiter und die haben aus Not die entsprechende Innovation durchgeführt und wir sehen ja seither, wie sich das Ganze rasant weiterentwickelt mit Störsendern, die immer besser werden und jetzt eben hin zu den Kabelgelenken, zu den Glasfaserdrohnen, die inzwischen bis zu 40 Kilometer weit reichen, die also zeigen, wie die Innovation weitergeht. Aber auch hier ist es so, mit den Innovationen werden die Drohnen teurer, werden die Drohnen schwerer, langsamer und damit schränken sich ihre Fähigkeiten langsam wieder ein Stück weit ein. Das ist also der Angriff, die Mittel am Boden, wo beide Seiten nach wie vor klassische Artillerie durchaus präferieren, in den allermeisten Fällen, nur schlicht auf beiden Seiten nicht in dem Maße vorhanden ist, wie man es gerne hätte. Denn wir sehen ja, die Ukraine, die Drohnenvorreiternation, steigert weiterhin ihre Produktion an Bogdaner-Haubitzen, was uns zeigt, dass sie sehr wohl der Artillerie weiterhin eine sehr große Bedeutung zumisst. Was wir noch nicht drüber gesprochen haben, sind die Aufklärungsdrohnen. Und das ist eine wirkliche, mindestens eine große Evolution, eher eine Revolution, können wir hiervon sprechen, dass heute jeder noch so kleine Infanterietrupp, jeder noch so kleine Mörsertrupp eine eigene Aufklärungsmöglichkeit hat. Früher war das undenkbar, wenn ich mit meinen 5 Kameraden in ein Dickicht hineingehe, dann kann ich nur beten, kann ich aufs Beste hoffen. Wenn vor mir jemand ist, dann hat der jeden Vorteil und kann ich entsprechend in einen Hinterhalt laufen. Jetzt habe ich eine Chance, dass ich mit der Drohne, die aus meinem Trupp selbst befehligt wird, ich über dieses Dickicht fliege, nach unten schaue mit einer Wärmebildkamera und daher sehe, oh, 35 Meter schräg links vor mir, so auf 11 Uhr sind 5 feindliche Soldaten und ich nicht mehr in den Hinterhalt laufe. Das ist eine Revolution und das Gleiche ist für die Artillerie, auch für die Mörser, für die Maschinengranatwerfer etc., dass die alle eine direkte Feuerkorrektur durchführen können. Das war früher schlicht nicht denkbar, denn es gab Aufklärungsflugzeuge, irgendwann früher gab es mal Fesselballons, mit denen man Aufklärung betreiben konnte, aber das war auf mindestens Batterieebene eher deutlich höher und jetzt ist es so, jeder noch so kleine Trupp kann seine eigene Aufklärung betreiben, was eben die Kriegsführung erheblich verändert hat und wenn wir das verbinden mit Drohnen, die Optiken haben, die Dutzende Kilometer weit schauen können, dann bedeutet es auch, dass eine Massierung der eigenen Truppen, um den Gegner zu überwältigen, um den Feind zu überwältigen, dass die kaum noch möglich ist. Denn in dem Moment, wo ich meine 40 Panzer zusammenziehe, um vor Ort an einem Punkt eine völlige Überlegenheit zu erzeugen und einen Durchbruch zu erzielen, sieht der Feind bereits, dass diese Panzer sich ansammeln, weil er eben nicht auf ein Aufklärungsflugzeug angewiesen ist, auf eine Satellitenaufklärung, sondern er in Echtzeit auf Bataillons-, auf Kompanieebene sogar direkt sehen kann, was vor Ort passiert und sofort mit der Artillerie reagieren kann. Und deswegen sehen wir sehr selten die mechanisierten Angriffe, erst recht welche in größerer, in nennenswerter Größenordnung. Das ist heute ein Grund darüber zu berichten, dass irgendwo mal 20 Panzerfahrzeuge eingesetzt wurden. Das war nicht der Rede wert in den ersten 2 Jahren des Krieges, weil es eben heute so außergewöhnlich ist, denn in dem Moment, wo ich solche Truppen konzentriere, werden sie sehr schnell mit der Artillerie zerschlagen, weil eben die taktische Überraschung, zumindest solange die Drohnen fliegen können, kaum noch möglich ist.
Lass uns über die Situation im Donbass sprechen, denn das ist ja die Region, über die wir auch in den vergangenen Tagen immer im Zusammenhang mit den Treffen von Donald Trump, Putin, dann mit den EU-Regierungschefs und Zelensky diskutiert haben. Alexander Stubb, der finnische Präsident, hat gesagt, dass das verteidigt wird wie einst die Hunnen. Also er hat ein Bild gewählt der martialischen Festung dort im Donbass. Und Putin scheint ja weiterhin der Überzeugung zu sein, dass er diesen Donbass komplett beansprucht, beziehungsweise er sagt, die Ukrainer sollen sich von dort komplett zurückziehen. Dann könne man über eine Waffenruhe in den anderen Regionen sprechen. Rein militärisch, wie ist aus deiner Sicht momentan die Lage im Donbass? Wie sieht es dort aus?
Wir haben gerade darüber gesprochen, über die Aufklärung. Und hier ist es so, man kann sich nach wie vor gegen Drohnen schützen und indem man in Deckung geht. Das ist aktuell im Sommer, ist es das Blätterdach jedes Baumstreifens, jedes Windschutzgürtels. Aber das ist natürlich jedes Haus und jede Ruine. Die ermöglicht Schutz. Und im Donbass ist ja der sogenannte Festungsgürtel, der immer wieder zitiert wird, der aus Städten besteht mit teilweise mehreren hunderttausend Einwohnern. Das heißt, hier ist ein Gürtel aus Territorium, was dem Verteidiger enormen Schutz bietet, nicht nur vor den Drohnen selbst, sondern auch vor Beschuss, denn natürlich ein entsprechend konstruiertes Haus hat auch eine gewisse Resistenz gegenüber Artilleriegranaten. Das heißt, das Der Festungsgürtel hat diese Bezeichnung nicht grundlos, denn gerade auch in dieser jetzigen Phase kann ich ein Gebäude, eine Stadt einfach nicht durch einen Schützengraben ersetzen. Das konnte man auch vorher schon nicht, aber jetzt ist es in noch viel größerem Maße relevant und auch vor allem im Winter, wo dann zum Beispiel das Blätterdach nicht mehr schützt, im Herbst und so weiter, auch dann werden die bebauten Gebiete eine noch größere Bedeutung haben als schon in der Vergangenheit. Und solange die Ukraine diesen Festungsgürtel hat, werden die Russen sehr große Probleme haben, dort den Rest des Donbasses zu erobern. Da ist es durchaus nicht unrealistisch, nach der aktuellen Frontentwicklung zu sagen, die brauchen Jahre dafür. 3 bis 4 Jahre scheint da nicht völlig unrealistisch zu sein. Das kann sich immer schnell anders entwickeln, aber grundsätzlich ist es eine Mammutaufgabe für die Russen, weil eben dort ein nahezu ununterbrochenes Band ist an bebautem Gebiet, was dem Verteidiger enorme Vorteile bietet, nicht nur im Kampf selbst, Soldat gegen Soldat, sondern auch um sich gegen die Aufklärung durch die Drohnen zu wehren und damit auch die Versorgung, weil ich eben in den Gebäuden Lager anrichten kann, weil ich dort auch Feldlazarette anlegen kann, das heißt Verbündete vor Ort versorgen muss und die nicht riskant übers freie Feld unter Drohnenbeobachtung evakuieren muss. All diese Dinge haben diese Städte als großen Vorteil und bieten daher für die Ukraine einen Anker, einen Ankerpunkt, an dem sie ihre Verteidigung des Donbasses sichern können. Und deswegen haben diese Städte eine so große Bedeutung.
Jetzt nennst du die 2-3 Jahre. Das ist auch das, was Präsident Zelensky gesagt hat. Und das ist auch das Argument für Donald Trump, beziehungsweise Zelensky hat versucht, es ihm zu verdeutlichen. Einerseits im Sinne, dass er gesagt hat und dass andere Europäer gesagt haben, den Donbass den Ukrainern wegzunehmen, das wäre wie Florida in der Fläche, den USA wegzunehmen und dann dieser Hunnenvergleich von Alexander Stubb. Ich war ja dort auch vor Ort, habe das genau gesehen vor 2 Wochen, wie diese russischen Drohnen uns versucht haben anzugreifen, wie wir dann unter Bäume gerannt sind und Schutz gesucht haben, also das, was du gerade beschrieben hast. Aber es ist ja dennoch so, wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, dass die Russen dort langsam Fortschritte machen. Also erst Bachmut, dann die weiteren Städte, die wir erlebt haben, dann Pokrovsk, wo jetzt heftig gekämpft wird. Wie siehst du denn diese Fortschritte der Russen, die dort passieren? Und das ist ja auch das, was Russland versucht in den Vordergrund zu stellen, jetzt auch bei Verhandlungen im Sinne von, ja, es kann sein, dass es lange dauert, aber wir haben diese Zeit und wir nehmen uns diese Zeit, wenn ihr nicht bereit seid, uns entgegenzukommen.
Realistischerweise können die Russen vermutlich das Gebiet erobern. Aber wir müssen klar sagen, der Krieg wird aktuell nicht am Boden entschieden, sondern eher in den Köpfen. Und zwar auf beiden Seiten. Die Ukraine hat das Potenzial, genug Soldaten nach wie vor zu rekrutieren. Wir haben selbst Riba, die russischen Milblogger, die vor einem Jahr ungefähr eingestanden haben, die Ukrainer könnten noch bis zu 2,5 Millionen Mann mobilisieren, was also von der Feindseite eingestanden wird, dass den Ukrainern noch lange nicht die Männer endgültig ausgehen. Das haben wir zum einen. Und zum anderen ist es natürlich auf russischer Seite so, dass aktuell nicht erkennbar ist, dass die russischen Rekrutierungen in einem Maße absacken und verschwinden und nicht und stoppen würden. Das heißt, auf beiden Seiten ist das Potenzial da, genügend Soldaten für lange weiterlaufende Kämpfe zu erzeugen. Auf russischer Seite hat man die Taktiken jetzt so geändert, dass kaum noch mechanisiertes Gerät zum Einsatz kommt. Das heißt, die Russen sind realistischerweise gerade im Aufbau ihrer mechanisierten Kräfte, weil die Verluste heute kleiner sind als Neuproduktion und Rekonstruierung, also Renovierung, Wiederherstellung aus dem eingelagerten Material. Und auf westlicher Seite ist die Frage, ob man der Ukraine genug liefern kann. Wenn beide Seiten genug Material übrig bekommen, auf russischer Seite kann man aktuell vermutlich genug für den Bedarf herstellen, spricht wie gesagt sogar dafür, dass die Russen gerade Material aufbauen. Auf westlicher Seite ist zumindest das Potenzial da und es gibt ja auch Anstrengungen, die Ukrainer weiter mit schwerem Material zu versorgen. Wichtiger wird also sein, eher welche Seite zuerst den Krieg aufgeben will. Und da sind vermutlich die Russen im Vorteil, weil sie eben anders als die Ukrainer nicht in großem Stil eigene Männer dazu zwingen zu kämpfen, sondern das weitgehend mit Freiwilligen oder Halbfreiwilligen funktioniert. Da gibt es ja entsprechende Vorwürfe. Während auf ukrainischer Seite das natürlich Zwangsdienst ist und die Russen kämpfen auf fremdem Boden, die Ukrainer auf eigenem Boden. Das heißt, da ist Da könnte man argumentieren, zu irgendeinem Zeitpunkt wird das ukrainische Volk sagen, jetzt müssen wir das, wir gewinnen sowieso nicht mehr, wir müssen jetzt nachgeben, und die Umfragen zeigen das ja auch. Das heißt, auf dem Schlachtfeld selbst wird dieser Krieg viel weniger entschieden als in der Moral beider Seiten, und da dürfte wegen seiner numerischen Überlegenheit Russland tendenziell schon den Vorteil haben, erst recht, wenn der Westen nicht sein industrielles Potenzial ausschöpft, um die Ukraine materiell auszustatten, was er aktuell nicht im Ansatz tut. Und das gelieferte Material hat ja eine direkte Folge, eine direkte Auswirkung auf die Moral der Truppe. Wenn man heute als ukrainischer Mann eingezogen wird und erwartet, dass man ungepanzerten Fahrzeugen herumfährt, dass man von Drohnen die ganze Zeit bekämpft wird, dann ist die Hoffnung, diesen Krieg unbeschadet zu überstehen, natürlich ein Stück weit eingeschränkt. Während wenn man eingezogen wird und alles steht voll mit modernen gepanzerten Fahrzeugen und man hat Abwehrsender jeder denkbaren Art, um die Drohnen zu bekämpfen, dann ist die Moral des Eingezogenen natürlich erheblich höher, weil er seine individuellen Chancen höher ausrechnet. Und hier wird also die westliche Lieferung nicht nur in der Hinsicht eine Rolle spielen, weil es darum geht, dass das Material den Ukrainern zur Verfügung steht, sondern die wird auch dort eine Rolle spielen, weil sie eine direkte Auswirkung auf die Moral der Ukraine hat. Also am Boden wird die Entscheidung nicht in absehbarer Zeit erfolgen, im Sinne von, die Ukraine wird erobert und die Russen stehen an der ukrainisch-polnischen Grenze. Die wird auch aller Wahrscheinlichkeit nicht in der Art und Weise erfolgen, dass das ukrainische Militär zerfällt in Massen, zerfällt, überrannt wird, alle gefangen genommen werden. Die Entscheidung entsteht, welche Seite bricht. Die ist es eher, und der Bruch erfolgt vor allem moralisch, denn die Ukraine bekommt weiterhin Material, sie beschafft sich weiterhin Waffen, sie steigert die eigene Produktion ganz erheblich. Wichtig wird halt sein, wie die Moral der Soldaten an der Front ist, denn es gibt diesen Spruch, niemand will der letzte Tote eines Krieges sein. In dem Moment, wo die Erwartung ist, jetzt ist es sinnlos, und wenn ich jetzt nicht die Hände hebe, sterbe ich ohne irgendeinen Zweck, dann ist natürlich die Motivation sehr hoch, die Hände zu heben, und dann zerfällt die Front auf der ukrainischen Seite. Aber die Ukrainer werden nicht besiegt, wenn in 3 Monaten, in 6 Monaten Pokrovsk gefallen ist. Und die werden auch nicht besiegt, wenn Konstantinivka im Dezember erreicht werden sollte. Denn du hast von Bachmut gesprochen. Bachmut, die nächste Stadt nach Westen, ist Chassiv-Yar. Und Chassiv-Yar haben die Russen heute nach, was sind es jetzt, 1,5 Jahren? Ich glaube, 1,5 Jahren haben es die Russen immer noch nicht unter Kontrolle. Über Pokrovsk haben wir schon vor 1 Jahr geredet. Sie sind jetzt langsam dabei, es zu umfassen. Das heißt, die Verteidigung von Pokrovsk wird vermutlich nicht mehr ewig weitergehen. Aber wir sehen, der Vormarsch der Russen auf dem Boden ist unfassbar langsam. Das kann jeder Zuhörer sich selbst anschauen, indem er auf die Karten schaut und vergleicht, wie die Front vor 1 Jahr war und zu heute. Wenn man rauszoomt, dass die gesamte Ukraine auf der Karte sichtbar ist, ist es kaum überhaupt zu bemerken auf der Karte, wie sehr sich die Front verändert hat. Also der Krieg wird nicht entschieden durch die Eroberung am Boden.
Lass uns genau darauf schauen, hochspannend, was du analysierst und wie du das Ganze bewertest. Ich würde gerne mal auf die Szenarien eingehen und die Möglichkeiten, die sowohl die Ukraine als auch die Russen haben, jetzt in den nächsten Monaten und Jahren. Und da können wir natürlich auch darüber sprechen, was dort an möglichen Partnerschaften und an Waffenlieferungen möglich ist. Lass uns mit Russland beginnen. Der Auftritt der russischen Delegation in Alaska und jetzt auch die Aussagen in den vergangenen Tagen deuten darauf hin, dass sie sich momentan in einer Position der Stärke fühlen, dass sie vielleicht auch glauben, dass der Westen dann am Ende doch nicht bereit ist, so viel Hilfe an die Ukraine zu geben, dass es Debatten geben könnte in westlichen Ländern darüber, wie das denn sein kann, dass der Etat schrumpft, aber gleichzeitig Geld da ist, um die Ukraine militärisch zu unterstützen. Wir erleben Parteien wie die AfD, die Linken, aber auch die BSW und andere, die sagen, wir müssen jetzt aufhören, da Geld zu investieren. Donald Trump sagt, er verkauft nur noch Waffen. Damit liefert er zwar, aber eben nicht mehr aus dem amerikanischen Haushalt. Lass uns beginnen aber mit dem Blick auf Russland, auf die russische Armee. Was ist aus deiner Sicht, was sind da die Szenarien, wie sich die Russen weiterentwickeln können?
Es bleibt immer das Potenzial, dass die Russen irgendwann niemanden mehr finden, der sich freiwillig meldet und sie neu mobil machen müssen. Das wäre eine absolute Katastrophe, weil sie einmal mobil gemacht haben und nie rotiert haben. Die im September 22 eingezogen wurden, die sind heute noch an der Front, es sei denn, sie sind gefallen, vermisst oder verstümmelt. Und jeder, der dann mobilisiert wird, weiß, ich bleibe bis zum Sieg an der Front, und dadurch, dass sie neu mobil machen müssen, ist der Sieg noch lange nicht nahe. Also das dürfte den Russen, für die Russen eine absolute Katastrophe sein. Das ist allerdings aktuell ein Szenario, was theoretisch denkbar ist, aber nicht vor der Tür steht. Das heißt, das sollte nur mal kurz angesprochen werden. Die Russen werden vermutlich genug Personal weiterhin erzeugen können, teilweise auch durch die Strafverfolgung, die jetzt direkt den Verhafteten empfehlen muss, die sich doch beim Militär zu melden. Da kann man dann natürlich die Strafgesetze verschärfen und neue Anklagen fälschen und so weiter. Also die Russen werden personell wahrscheinlich noch eine ganze Weile weitermachen können. Materiell haben sie immer Probleme, aber nicht in einem Maße, dass es sie ernsthaft zurückhält. Und wie gesagt, nach den seriösen Analysen bauen die Russen gerade sogar schweres Material auf. Also sie rekonstruieren mehr Kampffahrzeuge, als sie an der Front verlieren. Auf russischer Seite kann man den Krieg, was das Militärische selbst angeht, also den Soldaten und seine Waffen, definitiv länger weitermachen. Auf ukrainischer Seite habe ich es bereits gesagt, personell haben die Ukrainer theoretisch das Potenzial, ihr Militär noch ein paar Mal aufzufüllen. Also so schnell gehen auch den Ukrainern die Männer nicht aus, wenn die politischen Weichenstellungen getroffen werden und wenn man den Willen im Volk aufrechterhält. Die Frage wird natürlich bleiben, was der Westen an Waffen unterstützt. Also ein schnelles Ende des Krieges ist ohne ein Brechen der westlichen Unterstützung, die du angesprochen hast, wo dann natürlich Oppositionsparteien sagen werden, unsere Kinder gehen in Schulen mit undichten Dächern, aber für die Ukraine ist Geld da. Das ist ein Argument, was auch bei Wahlen eine Rolle spielen kann, was Einfluss nehmen kann. Wenn dort die Hilfe nicht wegbricht, dann wird die Ukraine und der ukrainische Wille nicht bricht. Dann kann der Krieg wirklich jahrelang weitergehen. Dann kann er auch die Trump'sche Amtszeit überdauern. Und die Ukraine kann durchaus durchhalten, bis Trump vorbei ist, um dann darauf zu hoffen, dass dann aus den USA wieder positivere Unterstützung kommen wird. Entscheidender wird also sein, was hinter der Front ist. Und dort können einerseits die Angriffe auf die russische Industrie eine Rolle spielen, die ja in den letzten Tagen zu Treibstoffknappheit im Südosten Russlands geführt haben oder im Süden Russlands. Da gab es ja die entsprechenden Aufnahmen aus Krasnodar beispielsweise. Teilweise sind die Raffinerien nach Tagen noch brennend, und dann wäre es natürlich falsch, an der Stelle nicht auch den Flamingo anzusprechen, den neuen Marschflugkörper, den die Ukrainer gerade vorgestellt haben. Sollte der in ausreichender Anzahl vorhanden sein, erlaubt mir da ein bisschen Eigenwerbung, ich mache gerade ein Video darüber auf meinem eigenen Kanal. Sollte der in ausreichender Zahl vorhanden sein, kann das tatsächlich eine große Rolle spielen. Denn während die Russen am Boden personell weiter vorrücken können, während sie materiell nicht große Not haben, ist es trotzdem eine Abwägung. Sie müssen an der Heimatfront die Entscheidung treffen, wollen wir die aktuellen Kosten für diesen Krieg vorantreiben. Und das können stärkere wirtschaftliche Sanktionen, können dort ein Umdenken erzeugen. Das können aber auch physische Sanktionen erzeugen, um einen Euphemismus zu finden für die Zerstörung von Industrie. Wenn Marschflugkörper mit 1000 Kilogramm Gefechtsköpfen 3000 Kilometer weit es ins russische Hinterland schaffen, dann ist ein wesentlicher Teil der russischen Industrie gefährdet. Und wenn dort genügend zerstört wird, dann wissen die Russen, wir können immer noch genug rekrutieren. Und die Fahrzeuge, die wir haben, die reichen auch noch. Aber jede Fabrik, die dann zerstört wird, die hilft ja auch nicht mehr für die anschließende Aufrüstung gegen die NATO. Die fehlt ja dann auch, das dort produzierte Material fehlt ja dann auch in Hinsicht einer Konfrontation mit der NATO. Das heißt, auf russischer Seite wird, wenn der Druck an der Heimatfront hoch genug wird, zwar nicht der Punkt eintreten, nicht so schnell zumindest, dass sie sagen, wir können am Boden nicht mehr vorrücken. Aber es kann der Punkt kommen, wo die Russen sagen, der Preis, um vorzurücken, der ist nun zu hoch. Jetzt ist es sinnvoller, wir verhandeln, und jetzt ist es sinnvoller, wir beenden das Ganze. Und da gibt es ja genügend historische Beispiele, wo wir können sogar die Russen selbst nehmen. Die Sowjetunion hat Finnland ja im Winterkrieg besiegt. Die Finnen haben die Mannerheim-Linie verloren. Sie wurden dort wurde die Mannerheim-Linie, die zwischen die Finnland-Ausrichtung...
Musst du einmal ganz kurz unsere Zuhörer mitnehmen, von welchem Krieg du sprichst?
Der Winterkrieg ist 39-40 zwischen der Sowjetunion und Finnland. Die Sowjetunion hat Territorium von Finnland gefordert, unter anderem die Landenge zwischen dem Ladoga-See und dem finnischen Meerbusen. um dort eben sich gegen in Bezug auf St. Petersburg vor den Finnen zu schützen. Die Finnen haben überlegt und gesagt, dort ist unsere gesamte Verteidigung drauf, dann geben wir die Landengen auf. Nein, wir geben nicht nach, wir kämpfen. Und die haben den Russen schwerste Verluste zugefügt, den Sowjets schwerste Verluste zugefügt, aber am Ende sind die Sowjets doch durchgebrochen und hätten in absehbarer Zeit auch Finnland erobern können, weil Finnland die Landengen verloren hat und dann eben nicht mehr die vorteilhafte Verteidigungsposition gehabt hätte. Trotzdem haben die Russen Frieden geschlossen, weil die Verluste einerseits so hoch waren und andererseits die Weltsituation sich nicht entspannt hat gleichzeitig und es klar war, man kann die Finnen besiegen, aber die Kosten dafür werden zu hoch sein. Und das ist sogar ein sehr gutes Beispiel, auch in Bezug auf die Ukraine, denn gleich aus mehrerlei Hinsicht. Die Sowjetunion hat bei den ersten besetzten Ortschaften Finnlands damals ein Befreiungskomitee, glaube ich, haben sie es genannt, ernannt. Das waren finnische Kollaborateure, die Kommunisten waren und die sollten die neue Marionettenregierung stellen. Das heißt, die Sowjets hatten vor, dass es in Finnland eine kommunistische Marionettenregierung geben wird nach dem Winterkrieg. Und diese Marionettenregierung hätte vermutlich nach einem Jahr die Annexion angefragt, doch bitte ein Teil der Sowjetunion werden zu dürfen. Und indem sich die Finnen gewehrt haben, haben sie nicht nur diese Übernahme verhindert, haben sie nicht nur verhindert, dass sie ein Teil der Sowjetunion wurden, sie haben nicht nur verhindert, dass dass es keine kommunistische Marionettenregierung gab. Sie haben ihre nationale Eigenständigkeit bewahrt, die sie ja dann auch über den sogenannten Fortsetzungskrieg, wo Finnland an der Seite des Dritten Reichs gegen die Sowjetunion gekämpft hat, auch über den Fortsetzungskrieg hinaus konnten sie die Unabhängigkeit beibehalten und anschließend bekanntermaßen zu einem freien Staat, ein freier Staat sein, der heute Mitglied von NATO und EU ist. Und das kann in der Hinsicht natürlich auch ein Hinweis auf die Ukraine sein. Man kann auch zwei Kriege in Folge gegen Moskau verlieren, wenn man hart genug kämpft und den Machthabern in Moskau die Lust verdirbt, dass sie um jeden Preis bis zum letzten Quadratmeter siegen, dann kann man trotzdem als eigenständiger Staat überleben und anschließend eine freie Zukunft haben, auch in Sicherheit. Das ist der historische Vergleich, der sich bei der Ukraine geradezu aufdrängt. Dass die Finnen es geschafft haben und die Ukraine es natürlich auch schaffen kann.
Wenn du diese Moralfrage ansprichst und sagst, dieser Krieg wird ganz klar in den Köpfen entschieden, dann lass uns genau über diese Moral sprechen. Denn bei meinen Besuchen über Jahre in der Ukraine habe ich da eine Veränderung festgestellt. Bei vielen, die gesagt haben, warum soll ich mein Leben verlieren für den Donbass? Und wir sehen viele Videos, wo Leute natürlich auch geprägt durch die russische Propaganda, aber diese Videos gibt es, wo Menschen ja gezwungen werden, an die Front zu gehen. Wie blickst du auf diese Entwicklung und was ist deine Analyse in dieser Moralfrage?
Die ist naheliegend, die Entwicklung, dass nach den ersten drei großen Siegen eine Siegesgewissheit herrschte und die Frage war, was die Russen jetzt eigentlich noch machen wollen. Davon habe ich mich, muss ich sagen, kurzzeitig anstecken lassen, weil die Siege der Ukraine über die Russen so beeindruckend waren, dass das natürlich im Volk entsprechende Wirkung hatte. Wir hatten ja damals, glaube ich, bis zu 95% oder sowas, die bis zum Sieg weiterkämpfen wollten. Das sind heute, ich glaube, noch etwa ein Drittel, um die 30% müssten das sein, die das noch wollen. Der Rest ist bereit, Kompromisse einzugehen. Und das ist halt das, was wir sehen, was wir angesprochen haben. Die Ukrainer werden müde. Wenn die Ukraine durchhalten wollen, dann müssen sie lange genug durchhalten, dass auch den Russen die Lust vergeht. Ansonsten haben die Russen keinen Grund, vorher aufzuhören. Denn ich weiß nicht, wenn wir da eine Metapher zum Boxring finden wollen, man muss sich halt durch die 12 Runden schaffen, damit man eine Chance hat, technisch es wenigstens zu einem Unentschieden zu schaffen. Und hier ist es so, dass die Russen sicherlich länger durchhalten können, es sei denn, im rückwärtigen Raum wird ihnen wehgetan in einem Maße, dass sie besser aufhören. Und hier wird der Westen die große Rolle spielen, denn dann kommen wir direkt zur Moral zurück. Ich habe es schon gesagt, wenn der ukrainische Mann heute eingezogen wird, weiß er, dass ihm, wenn er direkt an die Front geschickt wird, eine sehr schwierige Aufgabe bevorsteht und ein schwieriges Schicksal droht, dass er fallen kann, dass er verstümmelt zurückkommen kann. Und das ist nichts, was man einfach hinnimmt und was man einfach hinnehmen will in der Masse. Wenn aber wenigstens die Zuversicht besteht, dass die Chancen dabei erheblich größer sind, weil man eben mit modernem Gerät unterwegs ist. Ich meine, wir können uns das vorstellen, ob der Soldat im Boxer an die Front gebracht wird oder im ungepanzerten zivilen Pickup. Das spielt eine Rolle, das spielt auch eine Rolle in Fragen der Moral. Hier wird also die materielle Unterstützung auch nur in gepanzerten Fahrzeugen, die überhaupt nicht für das Stürmen einer feindlichen Stellung von Bedeutung sind, wird die eine große Rolle spielen, ob in der ukrainischen Bevölkerung der Wille aufrechterhalten bleibt, lange genug zu kämpfen. Denn dass die Ukraine aus sich genommen die Russen ausbluten kann, ich glaube, dass die Illusion kann man sich, wo der Illusion sollte man sich nicht hingeben. Die Ukraine, für die Ukraine wäre es wichtig, zu einem Frieden zu kommen, der nicht eine Kapitulation ist, sondern ein Frieden, der ihr die staatliche Souveränität erhält und damit eine Zukunft als unabhängiger Staat. Und das kann sie, da können wir wieder den Bezug auf Finnland nehmen. Dazu müssen sie so widerspenstig sein, dass die Russen sagen, das ist es einfach nicht wert. Und einer der Mittel ist nicht nur Verluste auf russischer Seite anzurichten, aber ganz offensichtlich ist die russische Bevölkerung und die russische Regierung gerade nicht ausreichend unter Druck. Und das andere ist wirtschaftlich im rückwärtigen Raum. Jetzt gibt's neue Meldungen. Reuters berichtet, die Russen wollen die Steuern erhöhen und die staatlichen Leistungen kürzen. Das heißt, die wirtschaftlichen Konsequenzen werden auch weiter im Volk sich weiter ausbreiten, was natürlich auch die Friedensbereitschaft im russischen Volk steigt. Und dann, das kann man dann ergänzen durch eine Friedensbereitschaft der Regierung, indem man ihr die Spielzeuge wegnimmt, mit der sie den Krieg führen kann, indem man ihr die Fabriken nach und nach zerstört. Und da könnte der Westen natürlich eine große Rolle spielen. Ich habe es einmal gesagt, es klingt wie eine einfache Rechnung, aber im Prinzip könnte Donald Trump den Ukrainern pro Woche neue Tomahawk-Marschflugkörper schicken und den Russen sagen, die machen ab sofort alle zwei Wochen eine neue Fabrik kaputt, bis du einem Waffenstillstand zustimmst. Das kann natürlich Kurzschlussreaktionen auf russischer Seite erzeugen, aber nach diesem Prinzip, wir tun euch immer mehr weh, bis ihr bereit seid, nachzugeben. Dazu ist der Westen in der Lage, die Ukraine zu unterstützen mit Marschflugkörpern. Und dazu ist möglicherweise bald die Ukraine in der Lage, wenn der Flamingo nur halbwegs hält, was er verspricht und vor allem, wenn er in ausreichenden Stückzahlen vorhanden ist.
Wir haben viel über das Risiko auf ukrainischer Seite gesprochen und du hast gerade das angesprochen, was in Russland zu Problemen führen könnte. Wo sind noch die Risikofaktoren für Russland momentan, wenn wir die nächsten Monate, möglicherweise Jahre dieses Krieges betrachten?
Also von russischer Seite, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Volk aktuell als großes Problem auftritt. Das kann bei einer Verschärfung der wirtschaftlichen Lage sich sehr schnell ändern. Denn das ist für die Bevölkerung heute, wer sich nicht freiwillig meldet, ist vom Krieg in der Regel wahrscheinlich noch nicht in dem Maße betroffen, dass der Krieg ihn über die Maßen stört. Die Rekrutierung, aber auch dort ist es noch nicht absehbar, dass die Russen wieder zur Zwangsrekrutierung übergehen müssen. Und ansonsten, ja, wirtschaftlich Zerstörung im Hinterland und Rekrutierung. Das sind die drei Hauptpunkte, wo ich es sehe. Denn dass wir ein weiteres Eingreifen anderer Nationen sehen werden, das ist ja aktuell einfach nicht denkbar. Dass man weitere Faktoren hinzufügt, dass jetzt einzelne NATO-Staaten beginnen, über dem ukrainischen Luftraum zu operieren während des Krieges oder irgendwelche weiteren Elemente, die man einfügen könnte, um die Grunddynamik zu ändern, sehe ich aktuell einfach nicht als realistisch an. Also ich denke, auf ukrainischer Seite muss man auf diese drei Sachen achten. Rekrutierung, Willen des Volkes, die Regierung zu unterstützen, den Krieg in der Ukraine fortzuführen und den Willen der russischen Regierung zu brechen, dass sie den Krieg, die Kriegskosten für akzeptabel hält. Und da hilft eben sehr, wenn man im rückwärtigen Raum nicht nur die Rüstungsindustrie, die habe ich schon erwähnt, das gleiche sind natürlich die Raffinerien. Wenn die Russen nicht mehr in der Lage sind, große Mengen Kohlenwasserstoffe zu exportieren, dann wird die Kriegskasse sehr schnell knapp. Wenn man die Russen zwingt, Treibstoff nicht mehr selbst zu raffinieren, sondern den zu importieren, dann fehlt noch mehr Geld, weil natürlich der Import von Treibstoff enorm teuer wäre. Das alles sind Faktoren, wo die Ukraine auf die Russen Druck ausüben kann, dass wir die Russen sagen, militärisch können wir vorrücken, aber die politischen Kosten sind zu hoch. Und da können wir natürlich Clausewitz zitieren. Am Ende ist halt Krieg die Fortsetzung der Politik. Und am Ende hat ein Krieg ein politisches Ziel. Und das ist Kosten-Nutzen-Rechnung ausgesetzt. Und hier müssen einfach die Kosten hoch genug geschraubt werden. Und das kann die Ukraine mit westlicher Unterstützung ohne Zweifel tun. Nur es ist kein Selbstläufer.
Thorsten Heinrich, herzlichen Dank. Wirklich super spannende Analyse. Ich schaue natürlich auch deinen Kanal, den wir hier auch nochmal in den Shownotes verlinken, Militär und Geschichte. Und wir werden sicherlich, oder ich hoffe, dass du nochmal zu uns kommst, denn das war sehr erhellend. Vielen, vielen Dank für diese klare Analyse und ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön.
Vielen Dank, es war mir eine Freude und eine Ehre.
Danke.
Tschüss.
Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn es Feedback gibt, egal ob positiv oder kritisch, lasst gerne einen Kommentar da. Ich lese sie auch alle. Und bewertet den Podcast und abonniert ihn natürlich, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ein herzliches Dankeschön geht an Philipp Pjatow in der Redaktion, an meinen Producer Daniel van Moll und an Serdar Dennis und Lieven Jenrich für die Aufnahme und Mischung.